Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Schlauer werden, das geht mit diesem Podcast. Noch schlauer werden, das geht mit IronHack. Die internationale Tech-Schule bringt euch in 9 Wochen alles bei, was ihr für eine Karriere im IT-Bereich braucht. Online oder vor Ort in Düsseldorf und Berlin. Und danach hilft euch IronHack auch gleich noch, einen gut bezahlten neuen Job zu finden. Übrigens auch, wenn ihr gerade arbeitssuchend oder in Kurzarbeit seid, dann läuft die Finanzierung über die Bundesagentur für Arbeit. Guck, schon seid ihr schlauer geworden. Noch schlauer werdet ihr beim Klick auf ironhack.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Also er war sicherlich einer der größten Landräuber, die es damals gab. Ne? Also denn der Tyrannosaurus ist ja bis zu 12 Meter hoch. Wenn man sich den Schädel anschaut, der ist allein schon gewaltig und kann also jemanden mit einem Biss verschlingen. Das wirkt natürlich alles sehr gigantisch. Und dadurch, dass der eben wirklich einen Kiefer hat mit sehr scharfen und auch nachwachsenden Zähnen, geht man schon davon aus, dass der auch gejagt hat.
Wie waren die Dinosaurier wirklich? Was haben sie gefressen? Wie haben sie gelebt? Und hatten sie eigentlich auch Sex? Fragen wir eine Expertin? Fragen wir Daniela Schwarz. Sie ist Paläontologin, arbeitet im Museum für Naturkunde in Berlin und ist dort die Chefin des Sauriersaals.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, woher wir kommen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Mit wissenschaftlichen Fakten und fundierten Meinungen. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Sie wollen, geben Sie uns 5 Sterne, um ihn weiterzuempfehlen. Dankeschön. Heute geht es um Dinosaurier. Die lebten 200 Millionen Jahre auf der Erde. Und dann sind sie ziemlich plötzlich verschwunden. Einige wurden riesengroß, manche konnten so schnell rennen, wie ein E-Bike fahren kann. Und ja, sie haben sich auch fortgepflanzt. Was wissen wir über diese Reptilien? Wie findet man das heraus, wenn man bisher eigentlich immer nur ein paar Knochen gefunden hat? Und wie kann man sich eine Welt vorstellen, die von Herden gewaltiger Pflanzenfresser und von Gruppen fleischfressender Räuber beherrscht wurde? Das erklärt uns jetzt Daniela Schwarz. Sie ist Paläontologin, betreibt also die Wissenschaft der Vor- und Frühgeschichte der Erde am Museum für Naturkunde in Berlin, das Haus mit der spektakulärsten Ausstellung von Sauriern in Deutschland übrigens, und am Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung leitet sie die Abteilung Fossile Reptilien und Pferden. Hallo Frau Schwarz, wer waren die Dinosaurier?
Die Dinosaurier sind eine Gruppe von ausgestorbenen, zumindest zum größten Teil ausgestorbenen Reptilien, die von 225 Millionen Jahren bis 65 Millionen Jahren vor unserer Zeit auf der Erde gelebt haben. Unter denen waren die größten landlebenden Wirbeltiere, die man kennt, waren also ja meistens groß, wie der Name auch sagt, und also sehr beachtliche Tiere.
Und woher kamen die? Sie haben schon gesagt, es waren Reptilien. Wen gab es vorher und wie sind die entstanden?
Also die Dinosaurier sind entgegen der Annahme, weil es ja recht große Tiere sind, doch aus sehr kleinen Vorläufern entstanden. Diese ersten Vordinosaurier, die kann man sich so vorstellen wie ein bisschen größere Eidechsen oder Warane vielleicht von der Größe her, also nicht.
Also zwischen Maus und Krokodil? Oder?
Genau, so zwischen Maus und Krokodil angelegt. Manche waren zweibeinig, manche waren vierbeinig. Und die haben dann eben meistens so kleine Reptilien gefressen oder kleine Insekten, also alles, was ihnen vor die Nase kam, haben die gejagt und hatten aber den Vorteil, dass sich bei denen schon die Beinstellung gerade unter den Körper bewegt hat. Na, wir kennen ja eben Krokodile jetzt als gutes Beispiel, die eben so stark abgespreizte Beine haben und dementsprechend eben immer so ein bisschen quergestellt laufen, während Dinosaurier wie praktisch ein Säugetier, also wenn man sich einen Elefanten oder sowas vorstellt, die Beine gerade unter dem Körper haben. Und diese Urdinosaurier, die haben das eben auch erfunden und hatten dadurch natürlich einen Vorteil gegenüber den anderen Tierchen. Sie konnten schneller laufen, konnten auch dementsprechend dann schneller eben verschiedene ökologische Nischen besetzen und sich weiter verbreiten und hatten eben, konnten auch besser jagen.
Also Sie haben eben gesagt, die sind aus Reptilien entstanden. Also Reptilien sind, die gibt's ja heute noch, Krokodile, Warane, die die Beine rechts und links am Körper haben, und Dinosaurier hatten den entscheidenden Vorteil, dass die Beine unter dem Körper waren. Wie sah denn die Erde damals aus? Wir reden ja über einen Zeitraum von doch beachtlichen 200 Millionen Jahren. Wie sah die Erde damals aus?
Also zum Zeitpunkt der Entstehung der Dinosaurier, da gab es einen großen Kontinent, den nennen wir Pangea, also einen Urkontinent, und in dem waren eben alle Erdteile, die wir heute so als einzelne Teile haben, zusammen verschmolzen. Und diese Ozeane dazwischen, die gab es eben nicht. Das war eine große Landmasse, in der Mitte war es recht trocken. Klar, da hat es natürlich nicht geregnet, trocken und heiß. Und an diesen Küstenrändern, da spielte sich eben das blühende Leben ab. Da wuchsen dann große Wälder, da waren viele verschiedene landbewohnende Tiere zu finden. Da wuchsen Pflanzen, da gab es große Sümpfe. Und da konnten die Dinosaurier eben verschiedenste Lebensräume besiedeln.
Es gab einen großen Kontinent und dann wahrscheinlich auch einen sehr großen Ozean, von beidem nur eins. Ist das der Grund, weshalb wir heute Dinosaurierreste überall auf der Welt finden können?
Ja, davon geht man aus. Also die Saurier konnten natürlich sehr frei sich bewegen und sind dann eben in großen Herden über die ganzen einzelnen Kontinententeile gelaufen. Man hat also in der Tat das auch als Beweis dafür, dass die Kontinente zusammenhingen, weil wir zum Beispiel gerade im südlichen Bereich zwischen Südamerika und Afrika also immer noch sehr ähnliche Saurierfunde auf den einzelnen Erdteilen machen.
Das heißt, die Saurier sind praktisch über diesen ganzen riesigen Kontinent gelaufen und haben ihre Beute gesucht?
Ja, davon kann man ausgehen, ja.
Konnten die gut, also Sie haben eben schon gesagt, die konnten gut laufen, konnten die auch schnell laufen?
Ja, das war sehr unterschiedlich. Ne? Es gab ja sehr viele verschiedene Dinos. Es gab ja auch welche, die haben Pflanzen gefressen. Die sind dann natürlich eher an den Rändern lang gegangen und haben die Wälder abgefressen. Aber diese zweibeinigen Raubsaurier, die konnten wahrscheinlich schon recht schnell laufen. Also man, ja, weiß ich nicht, nimmt man jetzt beim Tyrannosaurus ja an, dass der schon so bis zu 27 Kilometer pro Stunde erreichen konnte, wobei der eben auch erst sehr spät in den Zeiten der Dinosaurier aufgetaucht ist.
Wenn wir nochmal auf diesen Urkontinent schauen, und dann haben wir also Dinosaurier darauf, die zum Teil schnell laufen können, die auf jeden Fall in Herden leben und weit wandern. Wie haben die sich denn, oder wie viele von diesen Dinosauriern gab es denn so auf der Welt? Ich meine, man findet ja nicht so viele.
Ja, das hängt natürlich immer von den Gesteinsschichten auch ab, wie viele man findet. Also wir gehen davon aus, dass wir noch nicht die gesamte Vielfalt der Dinos bis jetzt entdeckt haben. Wir kennen aber bis heute schon über 1000 Arten von Dinosauriern. Also es gab wohl sehr viele. Die haben natürlich nicht alle gleichzeitig gelebt. Sie hatten es ja auch schon gesagt, es sind 200 Millionen Jahre, über die halt überstanden haben auf der Erde. Und innerhalb dieser Zeit haben sich eben auch verschiedenste Saurierformen entwickelt. Und auch das Umfeld hat sich verändert. Also die Erde ist ja nicht so geblieben in diesem Urkontinent, sondern es begannen sich dann eben die Ozeane dazwischen zu schieben. Die Kontinente sind auseinandergedriftet und das Ganze wurde dann eben auch kleinteiliger.
Wie lange konnten die sich denn dann gegenseitig besuchen? Also es gibt ja auch Saurier, die schwimmen. Oder gab welche, die schwimmen?
Also es gibt nur einen, der wirklich schwimmen konnte, ne? Also wo man es zumindest annimmt, das ist der Spinosaurus. Der ist auch die große Ausnahme. Die anderen sind alle auf dem Landweg gelaufen. Und also es kommt darauf an, auf den Südkontinenten konnten die schon bis in die Kreide, also bis vor, sagen wir mal 120 Millionen Jahren, sich wahrscheinlich sehr weit bewegen. Auf den Nordkontinenten war es nicht mehr so einfach. Da ist also schon im Jura, also zwischen 180 und 150 Millionen Jahren, der nördliche Atlantik entstanden. Und ganz Europa war damals unter Wasser. Da gab es nur kleine Inselchen.
Aber trotzdem gab es auch in Europa Dinosaurier.
In der Tat. Also wir kennen von diesen Inseln Besiedelungen von Dinosauriern. Die waren zum Teil dann auch sehr klein. Also ein gutes Beispiel ist ja der Europasaurus aus Deutschland. Der ist also im Harzvorland bei Goslar gefunden worden. Und das war so eine Inselform. Die sieht also aus wie so ein Mini-Giraffatitan, der bei uns im Museum steht.
Der Giraffatitan, das ist das spektakulärste Ausstellungsstück bei Ihnen im Naturkundemuseum in Berlin. Ein riesiger Saurier mit einem irrsinnig langen Hals, einem relativ kleinen Kopf. Der war Pflanzenfresser. Wir müssen gleich noch darüber reden, warum die so groß werden konnten. Die Kleinen in Deutschland im Harz, warum sind die denn klein geblieben?
Na, die sind, das waren so richtige Inselzwerge, kann man, das kennt man ja auch von anderen Tieren. Wenn die auf einer Insel leben, die sehr beschränkt ist von der Größe her, dann müssen sie sich natürlich mit ihren Nahrungsressourcen und allem auch ein bisschen anpassen und haben deshalb nicht die Möglichkeiten, naja, so groß auszubauen, bleiben eben klein.
Wenn wir nochmal auf die Erdzeitalter gucken, Sie haben ja schon erwähnt, Jura und Kreide, das ist das Erdzeitalter, was so von 250 bis 65 Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung geherrscht hat. Man nennt das Mesozoikum. Im Trias, das ist der erste Teil dieses Mesozoikums, da sind die Dinosaurier entstanden. Und im Jura und in der Kreide haben die sich dann entwickelt. Können Sie kurz erzählen, wie das passiert ist? Wie kommen aus dem Trias, da sind die Saurier noch ganz klein, wie kommen die dann im Jura und in der Kreidezeit dann zu diesen irrsinnigen Größen, wie man die ja auch bei Ihnen im Museum anschauen kann?
Ja, das sind ja gleich zwei Sachen. Das eine ist eben, die waren in der oberen Trias wirklich noch recht klein und haben auch parallel eben mit vielen anderen landbewohnenden Reptilien existiert, die eben auch Pflanzen und aber auch Fleisch gefressen haben. Und dann gab es eben Ende der Trias ein großes Aussterben. Also man spricht da auch von einem der Massenaussterben, in dem die meisten dieser anderen Formen verschwunden sind. Ja, und die Dinosaurier sind eben wahrscheinlich durch ihre Lebensweise, eben weil sie eben durch diese geraden Beine unterm Körper und ihre ja wahrscheinlich sehr variablen Fressgewohnheiten eben in der Lage gewesen, sich durchzusetzen und das auch zu überleben und hatten dann keine Konkurrenten mehr. Die waren also wirklich opportunistisch und haben sich überall ausgebreitet.
Warum sind die anderen ausgestorben? Was ist da passiert?
Ja, da sind Nahrungsressourcen verschwunden. Also es gab eben Klimaänderungen, wahrscheinlich eben auch durch ein erstes Aufbrechen dieses Urkontinent.
Was interessant ist, ist ja, dass eben in dieser Zeit, und wir müssen uns immer wieder klar machen, dass wir über irrsinnige Zeiträume reden, natürlich einmal durch Klimaänderungen, dann aber eben auch durch das, was wir Kontinentaldrift nennen, also das Auseinanderbrechen des Urkontinents in einzelne Kontinente, die dann auseinander sich entwickeln, dass dadurch natürlich viele Klimaänderungen passiert sind und dass natürlich nicht nur die Tiere sich entwickelt haben, sondern die Pflanzen auch. Und Sie sagen, es hat eine Veränderung der Nahrungsgrundlagen gegeben. Was haben denn die Dinosaurier ursprünglich gefressen? Fangen wir mal damit an.
Also es ist so, die meisten Dinosaurier auch bis in die Kreide hinein, die haben die sogenannten C3-Pflanzen gefressen. Also es gab damals Farne, es gab Koniferen, also diese großen Nadelbäume, Ginkgos, Araucarien, auch andere große Nadelbäume der Südkontinente. Und das haben die alles gefressen und wahrscheinlich auch sehr lange eben verdaut. Dadurch haben die das gut aufgeschlossen. Und in der Kreide sind aber dann Blütenpflanzen entstanden. Das war wieder ein ganz anderer Bereich der Nahrung. Der hat aber jetzt letztendlich noch nicht diese ersten Saurier so beeinflusst, sondern da geht man einfach davon aus, dass die eben, wenn die Nahrungsressourcen knapper geworden sind, eben einfach weiter laufen konnten und sich eben einfach andere Bereiche noch erschließen konnten. Dadurch, während so ein ursprüngliches Reptil, das ja eben mit diesen abgespreizten Beinen, ja, und ja, noch kleineren Körpergröße ausgestattet war, eben wahrscheinlich nicht so weit laufen konnte und das dementsprechend nicht nutzen konnte.
Wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie groß ein solcher Dinosaurier sein konnte, dann ist das ja so ungefähr das größte Tier, was wir heute kennen, ist ein Blauwal. Waren die genauso groß und so schwer?
Also man weiß es nicht. Also man kennt bis jetzt die größten Sauropoden, die konnten bis zu 30 Meter lang werden. Und die schwersten um die 60 Tonnen. Es werden aber immer noch weitere Funde gemacht. Also jetzt gerade im Moment ist ja Argentinien so ein Eldorado, kann man sagen, wo immer wieder neue riesige Saurier gefunden werden. Das sind dann meistens einzelne Oberschenkelknochen, die man aber aufgrund ihres Umfangs dann ganz gut korrelieren kann auf die Gesamtgröße.
Man findet immer nur Einzelteile von Dinosauriern. Trotzdem kann man bei ihnen im Museum und kann man ja auch in vielen Ausstellungen und auch bei Plastiktieren sehen, dass man sehr genaue Vorstellungen und auch bei Jurassic Park, bei Filmen, dass man sehr genaue Vorstellungen davon hat, wie so ein Dinosaurier mal ausgesehen haben muss oder wie die unterschiedlichen Dinosaurier ausgesehen haben. Woher weiß man das denn, wenn man nur einen Oberschenkelknochen hat oder einen Wirbel? Sie haben ja selber auch einmal einen Saurier mitentdeckt mit 3 oder 4 Wirbelknochen.
Ja, genau. Also wir finden natürlich manchmal auch vollständigere Stücke. Bei uns in der Ausstellung im Museum, der Giraffa Titan, der ist ja relativ vollständig, ist nur aus mehreren Tieren zusammengesetzt. Und diese Rekonstruktion, wie die Saurier ausgesehen haben, macht man natürlich von Anfang an durch Vergleiche mit heute lebenden Tieren. Ne? Wir haben die Vögel als nächste Verwandte, wir haben Krokodile als Verwandte, also, und auch eben andere Reptilien. Und da kann man schon von ähnlichen Knochen zum Beispiel auf ähnliche Muskeln schließen. Und dann gibt's ja eben auch vollständigere Dinosaurier-Skelette, sodass man durchaus auch unvollständige Tiere ergänzen kann. Aber das meiste, was dann eben wirklich das Fleisch und auch die Haut auf die Knochen bringt, sind eben Vergleiche mit heutigen Tieren. Dass man sagt jetzt, ein vierbeiniges Tier muss eben ähnliche Muskeln gehabt haben, um die Knochen zu bewegen. Und man findet dann an den Knochen bestimmte Ansatzstellen für diese Muskeln und kann das dementsprechend dann von der Kontur oder auch der Bewegungsweise in der ähnlichen Form rekonstruieren. Also das muss man einfach von der heutigen Lebewelt dann nutzen.
Also man würde sich dann das Bein von einem Vogel angucken und das Bein von einem Saurier und dann sagen, wenn das Vogelbein so kurz ist und das Saurierbein so lang ist, dann muss der Saurier entsprechend viel größer gewesen sein.
Genau, das wäre jetzt grob zusammengefasst, wäre das so ungefähr der Gedankengang hier.
Wenn man so große Tiere hat, die müssen doch auch wahnsinnig viel fressen.
Auch das war wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Also diese riesigen Sauropoden, diese Pflanzenfresser, die haben wahrscheinlich schon über 300 Kilo Trockenmasse am Tag fressen müssen. Sonst wären sie wohl nicht über die Runden gekommen. Aber die haben natürlich auch im Darm Mechanismen gehabt, die Sachen sehr, sehr lange zu verdauen. Also man nimmt an, dass die ähnlich wie heute Gepferde sogenannte Hindgut-Fermenter waren, die das eben lange im Darm aufgeschlossen haben. Und dadurch haben die alles aus der Nahrung rausgeholt, was ging. Und konnten sich eben sehr, sehr effektiv auch von dem, was da war, ernähren. Und dann gab es eben Pflanzenfresser, die haben gekaut, die sogenannten Vogelbeckendinos. Die hatten also alle im hinteren Kieferbereich Zähne, mit denen sie gut kauen konnten. Wahrscheinlich auch fleischige Lippen. Und haben die Nahrung dadurch natürlich im Mund schon besser aufschließen können.
Das heißt also, je länger oder je größer der Darm und der Magen von so einem Tier ist oder von so einem Saurier ist, desto weniger muss er eigentlich fressen. Aber desto weniger muss er eigentlich fressen, damit er satt wird. Aber 300 Kilo am Tag, die muss man ja auch erstmal finden.
Also da sind die wahrscheinlich eben sehr lange gelaufen. Die konnten ja laufen. Aber man muss dann eben auch die absolute Größe sehen, ne? Bei so einem 60 Tonnen Saurier oder jetzt in unserem Fall im Museum sind es ja dann eher 30 Tonnen wie gesagt, bis zu 30 Metern Länge oder bis zu über 13 Meter Höhe, da kommt auch einiges an Darm zusammen. Also die haben wahrscheinlich eben, je größer sie wurden, natürlich auch je mehr Eingeweide gehabt und dadurch hat sich das dann parallel auch entwickelt. Aber diese Sauropoden, die hatten natürlich noch einen anderen ganz entscheidenden Vorteil, die hatten ähnlich wie heutige Vögel Luftsäcke. Das sind so Blasebalg-ähnliche Mechanismen, die um die Lunge herum liegen und die Lunge mit belüften und die aber auch in die Wirbelknochen mit reinwuchern, sodass sie zum einen ihr Gewicht von den Knochen effektiv reduzieren konnten und zum anderen auch Hilfe ihrer langen Hälse eben atmen konnten, ohne dass dieser Totraum zu so einem Luftmangel geführt hätte. Die Lunge wurde immer durch die blasebalgähnlichen Luftsäcke belüftet, der lange Hals war da und mit dem langen Hals konnten sie dann wieder sehr gut fressen. Das heißt, die konnten einfach auch stehen und wie so ein Staubsauger erstmal rundherum alles abräumen. Dann gingen sie ein Stückchen weiter, machten das bei den nächsten Bäumen. Und diese Koniferen sind dann auch sehr schnell nachgewachsen, sodass das also wahrscheinlich ein sehr gut aufeinander abgestimmtes System auch war.
Also die haben die Erde nicht kahl gefressen?
Nee, das ging ja nicht, sonst wären sie ausgestorben.
Sie sind ja am Ende auch ausgestorben. Aber gucken wir nochmal auf diese Luftsäcke, von denen Sie erzählt haben. Das haben ja Vögel auch. Da sagt man ja immer, die haben hohle Knochen und die seien deshalb so splittrig, aber deshalb könnten sie fliegen. Ist das dasselbe System?
Das ist ein ähnliches System. Also die Saurier haben das nicht in den Langknochen, also in diesen Röhrenknochen gehabt, sondern nur in der Wirbelsäule, aber auch das macht schon sehr viel aus. Also wir haben das mal berechnet für den Hals von unserem Giraffatitan, da macht das etwa ein Drittel des Halsgewichtes aus. Und das macht bei so einem enorm großen Tier natürlich eine ganze Menge aus an Gewichtsreduzierung. Die Knochen sahen dann, wenn man die so in der Tomographie zum Beispiel anguckt oder wenn man das jetzt durchschneiden würde, sahen die aus wie ein Schweizer Käse, also völlig ausgehöhlt. Und dann blieb eben wirklich nur noch so ein stabiles Fachwerk zurück.
Na, schwer waren sie ja trotzdem, nicht? Wenn die so 30 bis 80 Tonnen wiegen konnten. Das ist ja eine Menge. Wie kann man denn sowas an Land bewegen dann überhaupt? Das ist ja ein riesiger Koloss.
Also man nimmt an, dass die eben durch ihre säugetierähnlichen Beinstellungen, die ja wirklich so auch unter dem Körper waren, eben darauf optimiert war, einfach diese Last zu tragen. Also der Knochen konnte dann eben gut auch belastet werden. Und wie gesagt, auf die Größe ist es dann gar nicht mehr so schwer.
Jetzt müssen wir zu einem schwierigen Thema kommen. Weiß man denn überhaupt was, wie die sich fortgepflanzt haben?
Wir wissen, dass die alle Eier gelegt haben, wie auch heutige Reptilien. Dann war es aber sehr unterschiedlich, diese Sauropoden, also diese größten Pflanzenfresser, die haben einfach nur solche Erdnester gemacht und dann ihre bis zu 20 oder 23 Eier reingelegt. Die waren also so groß wie ein Handball etwa. Und dann haben die das von der Sonne ausbrüten lassen.
Moment, also die haben Eier gelegt, die waren groß wie ein Handball und sind hinterher 30 Meter lang geworden. Wie kann das sein? Das ist ja schon irgendwie spektakulär. Das sind ja ganz wenig, ganz klein eigentlich.
Auf jeden Fall. Also man geht davon aus, dass die eben natürlich dann recht klein geschlüpft sind und dann aber in den ersten Jahren wahnsinnig schnell gewachsen sind. Also man rechnet so mit 500 Kilo pro Jahr, die zugelegt haben. Das heißt, die brauchten nicht lange, um wirklich auch groß zu werden. Und dann sind sie aber noch ganz langsam weitergewachsen.
Wie alt sind die denn geworden?
Es ist auch unterschiedlich. Also die Sauropoden konnten wahrscheinlich bis zu 70, 80 Jahre alt werden. So genau weiß man es nicht. Die Raubsaurier wie der T-Rex, die sind maximal 30 Jahre geworden.
Sie haben ja einen spektakulären T-Rex in dem Naturkundemuseum. Der ist im Moment auf Reisen, kommt aber dieses Jahr zurück. Wie alt ist denn der geworden?
Das wissen wir leider nicht. Das sieht man, weil die Knochen werden irgendwann wieder ummodelliert. Also man kann ja ein bisschen versuchen, das Alter herauszufinden, indem man die Langknochen anbohrt. Und dann haben die so Wachstumsringe, ne, wie man das bei Bäumen auch kennt. Und jetzt ist es aber leider so, dass die ab einem gewissen Alter anfangen, das wieder umzubauen. Deshalb sieht man das nicht immer gut. Okay. Und bei unserem T-Rex wissen wir das leider nicht. Also der war auf jeden Fall erwachsen, war sicherlich fortpflanzungsfähig. Aber wann er dann gestorben ist, können wir nicht sagen.
Der hat ja auch einen Namen, der heißt Tristan Otto. Warum heißt Ihrer Tristan Otto?
Der heißt so nach seinen Besitzern, beziehungsweise den Söhnen der Besitzer.
Die wurden. Alles klar. Also die Besitzer, das sind zwei reiche Dänen, die haben den Tristan Otto gekauft und dann dem Naturkundemuseum zur Verfügung gestellt. Und im Moment ist er eben in Dänemark, wird da ausgestellt, kommt aber im Herbst zurück. Aber wir müssen zurück zu den Eiern und den Dinosauriern. Hatten die denn Sex? Also irgendwie müssen die Eier doch befruchtet werden, bevor dann kleine Dinos schlüpfen können.
Ja, also davon gehe ich aus, dass die sich natürlich auch regulär gepaart haben, wie andere Tiere auch. Wie genau, wissen wir aber nicht. Also weil, ja, durch die Größe und das Gewicht ist das ja...
Das war eine schwierige Angelegenheit. Ich meine, eigentlich würde man annehmen, dass dann das weibliche Tier irgendwann zerquetscht wird, wenn da so 30 bis 60 Tonnen sich... drüber hermachen.
Also man weiß das nicht so genau. Weil es da eben keinen fossilen Nachweis gibt. Wir haben ja nur die Knochen von den Tieren und solche Verhaltenssachen kann man leider eben wirklich deshalb nicht sagen. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Annahme, dass diese großen Sauropoden, weil sie eben so riesig waren, so einen Eischlauch hatten, dass die also wie Schildkröten auch eben diese Eier durch den Schlauch dann bis zum Boden auch ablegen konnten. Der hätte dann möglicherweise auch zur Befruchtung mit dem männlichen Tier ja mit eingesetzt werden können. Und beim Tyrannosaurus gibt es ja immer noch die Idee, dass diese kurzen Arme zum Beispiel dazu auch mit geholfen haben oder gedient haben, dass sich der Sexualpartner dann festhalten konnte am weiblichen Tier.
Das muss aber eine schmerzhafte Angelegenheit gewesen sein, weil diese kurzen Arme eines Tyrannosaurus Rex, die sind ja spektakulär scharf. Da sind ja ganz scharfe Krallen vorne dran.
Genau, also man weiß das nicht.
Okay, schade eigentlich, dass wir es dabei lassen müssen. Aber wir können uns ja den Tyrannosaurus Rex nochmal genauer anschauen. Das ist ein Raubsaurier, der praktisch am Ende der Dinosaurierzeit erst entstanden ist und da war. Und der war ja nun wirklich spektakulär. Das ist das Tier, was in Jurassic Park immer Angst und Schrecken verbreitet und vor dem sich alle fürchten. War der wirklich so grauenhaft?
Ja, also grauenhaft ist ja ein sehr menschlicher Maßstab. Also er war sicherlich einer der größten Landräuber, die es damals gab. Na, also denn der Tyrannosaurus ist ja bis zu 12 Meter hoch. Wenn man sich den Schädel anschaut, der ist allein schon gewaltig und kann also jemanden mit einem Biss verschlingen. Das wirkt natürlich alles sehr gigantisch und ich würde auch davon ausgehen, dass er auch aktiv gejagt hat. Also es gibt ja immer noch die Idee, dass er eventuell nur Aas gefressen hat. Aber dadurch, dass er eben wirklich einen Kiefer hat mit sehr scharfen und auch nachwachsenden Zähnen und eben diese Klauen, die sie ja auch schon angesprochen hatte an den Vorderextremitäten und auch relativ schnell und gut laufen konnte, geht man schon davon aus, dass der auch gejagt hat.
Und der hat gejagt, der hat Zähne gehabt, die waren so groß wie Bananen. Warum ist der dann am Ende, also ein Tier, das so spektakulär erfolgreich ja auch war in der Evolution, warum ist der ausgestorben und warum sind die anderen Dinosaurier auch ausgestorben?
Ja, bei dem Aussterben geht man mittlerweile davon aus, dass das wirklich ein Meteoriteneinschlag war, der das eben recht schnell beendet hat. Also wir wissen, dass es vor diesem Meteoriteneinschlag am Ende der Kreide schon lange Umweltveränderungen gegeben hatte. Die Kontinente sind immer mehr auseinandergebrochen, dadurch hat sich das Klima geändert und die Meeresströmung. Es gab hohe vulkanische Aktivitäten, die eben auch für Asche in der Erdatmosphäre gesorgt haben. Aber dieser Meteorit hat dann wahrscheinlich wirklich radikal das Leben oder die Lebensbedingungen, sagen wir mal, so verschlechtert, dass die Dinosaurier eben dadurch ein ganz schnelles Ende gefunden hatten. Man hat diese Einschlagsspuren ja gefunden vor der heutigen Halbinsel Yucatan in Mexiko. Das ist also auch ein riesiger Krater gewesen und der muss eben auch durch diesen Einschlag dafür gesorgt haben, dass da wirklich so eine gewaltige Staubwolke auch in die Atmosphäre gekommen ist, dass sich das Klima nachhaltig vergiftet hat und die Erde eben verdunkelt hat, dass das meiste Pflanzenmaterial dadurch nicht mehr da war. Dann sind natürlich die Pflanzenfresser ausgestorben, weil sie nichts zu fressen hatte und die Fleischfresser in der Folge auch.
Weil es keine Pflanzenfresser mehr gab, die sie fressen konnten. Wer hat das überlebt? Also danach gibt es keine Dinosaurier mehr, es gibt aber ja immer noch Reptilien und es gibt dann auch Säugetiere. Warum konnten die das überleben?
Bei den Säugetieren kann man davon ausgehen, dass die durch ihre geringere Körpergröße, na, die waren ja recht klein, also Maus bis, na, sagen wir mal, Biber groß, eben überleben konnten. Und dann hatten die auch Fell, die waren gleich warm, die waren also unabhängig von äußeren Temperaturen. Das waren die Dinosaurier eben nicht. Die haben zwar durch ihre Größe ihre Körpertemperatur konstant gehalten, aber waren jetzt nicht in der Lage, das an so schnell schwankende Umweltveränderungen anzupassen. Die Säugetiere hingegen schon. Die waren eben durch ihr Fell geschützt. Und dann gab es ja noch die Vögel. Die Vögel waren ja aus den Raubsauriern hervorgegangen. Deshalb sagen wir auch, streng genommen sind die Saurier gar nicht ausgestorben, weil es ja noch die heutigen Vögel gibt. Und die hatten Federn und waren auch gleich warm. Sie konnten sich also auch durch diesen Federbewuchs sehr gut eben zum einen von der Unglücksstelle fortbewegen, sage ich jetzt mal. Also sie konnten eben überall hinfliegen und dem entfliehen, während sich die Säugetiere irgendwo eben verstecken konnten durch ihre Kleinheit. Und die Vögel waren eben auch durch das Federkleid geschützt.
Hatten denn Saurier oder die Saurier, die dann nachher zu Vögeln wurden, hatten die auch schon Federn?
Also einige ja. Bei den Raubsauriern geht man davon aus, dass die meisten Federkleid hatten. Das ist also in dieser Gruppe entstanden und war eben ursprünglich ja wirklich zur Kälteisolierung gedacht, während dann erst später diese Schwungfedern zum Fliegen entstanden sind.
Das heißt, Tyrannosaurus Rex hatte Federn.
Möglicherweise. Also es gibt Verwandte vom Tyrannosaurus aus China, die waren bedeckt von solchen flaumigen Federn. Der Tyrannosaurus war so groß, der hatte wahrscheinlich keine Isolierung nötig. Aber möglicherweise hat er so ein paar Prachtfedern gehabt, um damit eben, ja, eben so Sexualkontakte anzubahnen und eben einfach auch zu kommunizieren mit seinen Artgenossen.
Dann gucken wir nochmal auf unser Gespräch gerade und sagen, wir reden über einen langen Zeitraum von 200 Millionen Jahren, in denen es zuerst kleine Saurier gibt, die entstehen, die Pflanzen oder die Allesfresser sind eigentlich, die also das fressen, was sie finden, die dann durch ihren Evolutionsvorteil, dass ihre Beine unter dem Körper sind und nicht an der Seite wie bei Reptilien, sich spektakulär entwickeln, wahnsinnig groß werden. Aber, und das ist meine letzte Frage, aber doch auch eigentlich super dumm waren, weil die waren zwar irre groß, aber die hatten ganz kleines Gehirn.
Ja, also auch das ist unterschiedlich. Die meisten Saurier, bei denen war es in der Tat so. Also wenn man sich einen großen Sauropoden anguckt, wie gesagt, 30 Meter Länge und das Gehirn war so groß wie meine Faust. Da ist natürlich nicht viel los. Aber die Raubsaurier, die haben dann angefangen, ihr Gehirn zu vergrößern.
Das war dann, weil die auch dann schlauer waren, oder hatte das Gehirn am Anfang einfach eine andere Funktion, dass man irgendwie besser gucken konnte oder sich besser umdrehen konnte oder besser reagieren konnte? Was macht den Unterschied zwischen einem kleinen und einem großen Gehirn bei Sauriern?
Also da gehe ich davon aus, dass das auch komplex war. Zum Beispiel eben so ein Sauropode hatte ja einen sehr langen Hals. Und daher konnte der nur einen ganz kleinen Kopf auch haben, weil der Hals sonst zu stark belastet worden wäre. Das heißt, schon in diesem Umfeld ist natürlich kein großes Gehirnwachstum möglich. Die Raubsaurier hatten viel kürzere Hälse und es ist ja auch nicht jeder, sag ich mal, mit so einem Riesenschädel herumgelaufen wie der T-Rex. Aber selbst bei dem war das Gehirn im Vergleich zur Gesamtgröße eben größer. Und ich denke mal, das waren damals dann diese Anforderungen an die jagenden Tiere. Die mussten ja zum Teil in Rudeln auch miteinander sich verständigen, haben Strategien entwickeln müssen, um immer effektiver zu jagen, haben natürlich auch von den Sinnesorganen mehr verarbeiten müssen. Und das hat einfach den Anreiz gegeben, dass das Gehirn gewachsen ist.
Gut, also wir wissen jetzt, am Ende dieser Zeit sind die Saurier, auch die dummen Saurier, ein bisschen schlauer geworden. Es hat ihnen nicht geholfen. Sie sind zum großen Teil jedenfalls ausgestorben, bis auf die am Ende dann zu Vögeln sich weiterentwickelt haben. Es hat ihnen am Ende nicht geholfen, dass sie ein bisschen ein größeres Gehirn bekommen haben, weil auch sie sind ausgestorben oder dann eben haben sich zu Vögeln weiterentwickelt. Wann kommt denn Tristan Otto zurück zu Ihnen? Nur für diejenigen, die in Ihr Museum kommen wollen. Sie sind ja die Chefin des Saals, des Sauriersaals da. Wann können wir den Tristan Otto wieder anschauen?
Also ich habe jetzt selber noch keinen genauen Termin, aber ich rechne damit, dass es im späten Sommer dann irgendwann soweit ist. Es hängt auch ein bisschen von unseren Umbaumaßnahmen und allen möglichen Dingen ab.
Wunderbar, Frau Schwarz. Vielen, vielen Dank für den Einblick in das Leben der Dinosaurier. Ich habe ja immer gedacht, das ist was für kleine Jungs. Heute weiß ich, dass das ganz anders ist. Es ist eben auch was für große und interessierte Erwachsene, die sich für ihr Zeitalter interessieren, die sich aber vor allem auch für die Frage interessieren, woher wir eigentlich kommen und wer vor uns auf der Erde war. Dankeschön, Frau Schwarz.
Vielen Dank auch für das interessante Gespräch.
Wenn Sie noch mehr über Saurier und ihre Verwandten wissen wollen, empfehle ich Ihnen hier gern den Podcast des Naturkundemuseums. Er heißt Beats and Bones und Sie finden ihn auf allen Podcast-Catchern. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft @LeibnizWGL und @RP-Online. Mein Name ist Ursula Weidenfeld, mich finden Sie auf Twitter als @DasTutManNicht. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.